Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir sind weiterhin mittendrin in unserer Hatti-Serie und wollen uns heute verschiedene Mythen angucken. Dabei soll es um Faktoren gehen, die ja in Diskussionen, wenn man über Bildung, Grundschulbildung in der Öffentlichkeit oder mit Leuten diskutiert, häufig und gern genannt werden, aber an sich gar keine so großen Faktoren sind. Da haben wir ein paar rausgesucht. Bevor wir uns die im Einzelnen nochmal angucken, erklär nochmal genau, Jessica, wie diese Faktoren oder die Wirksamkeit dieser Faktoren zu verstehen sind.
Na, die Studien nehmen dann einen Faktor und ändern ein Element daran. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel im Klassenraum und die Farbe vom Klassenraum. Dann bleibt alles gleich, man ändert halt nur die Farbe der Wände sozusagen. Und dann prüft man, okay, hat sich dann etwas geändert. Wichtig ist dabei, dass wirklich alles gleich bleibt, um zu gucken, hat dieser Faktor dann eine Relevanz, ja oder nein.
Das heißt, wenn die Ergebnisse des Tests und der Kontrollgruppe identisch ist, kann man sagen, hat keine Wirkung.
Korrekt.
Wenn die Testgruppe besser ist, hat es eine positive Wirkung auf den Unterricht. Und wenn die Kontrollgruppe besser abschneidet, kann man sogar sagen, hat eigentlich einen negativen Einfluss.
Genau, dann sollte man zurückrudern.
Genau, und so kann man, also es war jetzt nur relativ einfach erklärt, das ist natürlich alles ein bisschen komplexer, aber ja, erstmal so, dass die Leute verstehen, wenn wir jetzt über bestimmte Dinge reden, ist immer dieser eine spezielle Faktor dann entsprechend gemeint. Ja, wollen wir uns die Sachen einfach mal angucken, die wir rausgesucht haben, wo wir der Meinung sind, dass die öffentlich gerne diskutiert werden oder in Diskussionen relativ häufig genannt werden und eigentlich gar nicht so viel Einfluss haben auf den Unterricht.
Genau, lass uns mit dem Geschlecht starten zum Beispiel.
Okay.
Also das ist ein Satz oder eine Aussage, die regelmäßig getroffen wird, also sei es im Kollegium allgemein, also unter den Lehrern und auch in der Öffentlichkeit, auch unter Freunden. Ja, Jungs sind in Mathe besser als die Mädchen und die Mädels sind in Deutsch zum Beispiel besser. Und da gibt es mittlerweile von Hatti viele Belege, die sagen, dem ist nicht so. Also unser Geschlecht hat nichts damit zu tun, ob wir in einem Fach besser sind oder nicht.
Welche Auswirkungen hat das dann auf den Unterricht und warum ist das so?
Naja, es rührt eigentlich daher, dass man selber irgendwie als Lehrkraft diese Erwartung hat und die werden dann Realität, weil ich den Unterricht entweder so beeinflusse oder die Kinder dementsprechend behandle, dass dem so ist und am Ende kommt es so, wie ich es eigentlich erwartet habe.
Also eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, genau, so ungefähr.
Woher kommt das genau?
Na, das kommt meistens, also von den Genen kommt jetzt nicht. Also ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, hat damit halt nichts zu tun. Vielmehr hat das mit Erziehung zu tun, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Man hört ja oft irgendwie, ah, das ist ein Junge, er braucht ja mehr
Bewegung.
Mehr Bewegung oder mehr Freizeit irgendwie draußen. Und bei den Mädels kommt es auch vor, dass man den recht früh in der Kindheit irgendwie schon Ausmalbilder gibt und so weiter, dass sie es dann einfach früher lernen, irgendwie still zu sitzen und da irgendwie sich zu konzentrieren. Dementsprechend gehen sie ja besser mit den Stiften um und können ja viele motorischen Sachen besser oder früher als jung zum Beispiel. Also das hat viel mit Erziehung zu tun und rührt auch wieder irgendwie aus der Geschichte, wie früher irgendwie Mädchen und Jungen unterrichtet wurden und erzogen wurden vor allem.
Für die Unterrichtsplanung bedeutet das, dass man da eigentlich gar keine großen Unterschiede nach Geschlecht, sondern tatsächlich eher nach Leistungsstand strikt machen
genau,
sollte.
Genau, also man soll sich auf jeden Fall den Lernstand der Kinder nach wie vor angucken und anhand dessen differenzieren. Also zu gucken, ob die Jungs irgendwie, ob ich mehr Pausen irgendwie einbauen muss, weil die Jungs Überrang haben oder was auch immer. Irrelevant.
Was gerne diskutiert wird als Verbesserung, ist die Klassengröße. Kleinere Klassen sind besser fürs Lernen. Die Begründung dazu ist dann, es gibt mehr Zeit pro Kind und dadurch eine bessere Förderung.
Ja, auch da sagt Hattie, das hat eine Effektstärke von 0,12, also eigentlich zu vernachlässigen. Rührt auch davon, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, man hat einfach der Unterricht so gelassen, wie der war, und man hat die Klassen reduziert sozusagen. Und man hat geguckt, hat sich was verändert, ja oder nein, und in dem Fall hat sich nichts verändert. Und dann muss man gucken, okay, warum ist die Effektstärke dann so niedrig am Ende? Und es liegt daran, dass der Unterricht an sich nicht verändert wurde. Das heißt, im Umkehr wiederum haben die Lehrkräfte dann sogar die Tendenz gehabt, diese Zeit, die sie gewonnen haben, dadurch, dass sie weniger Kinder hatten, selbst auszufüllen in Gesprächen sozusagen. Also die haben Monologen gehalten, statt irgendwie diese Zeit auf die Kinder irgendwie aufzuteilen. Und deswegen sagt man, kleinere Klassen sind nicht per se besser als der Schnitt von 25 pro Klasse, sondern man muss einfach gucken, wie man den Unterricht dann am Ende verändert, dass diese Zeit am Ende, die man diese, das ist am Ende nur ein Zeitfaktor, ob man 30 Kinder oder 15 hat, und diese Zeit, die muss auf die Kinder aufgeteilt werden, und die Lehrkraft soll nicht zwanghaft versuchen, diese Zeit zu füllen mit sonstigen.
Also kleinere Klassen können einen positiven Effekt haben, wenn die Zeit, die man dann pro Kind mathematisch eigentlich gewinnt, auch entsprechend positiv genutzt wird.
Genau, effektiv am Kind gearbeitet wird.
Jetzt hatten wir beide uns nochmal zusammengesetzt und eine tatsächlich wirksame Alternative zu diesen öffentlichen Diskussionen immer rausgesucht. Und statt der per se geforderten kleineren Klassen ist eigentlich, also was würden wir stattdessen eher empfehlen?
Die Schüler-Lehrer-Beziehung zu stärken. Also ich glaube, das ist egal. Und natürlich, je größer die Anzahl der Kinder in der Klasse, umso kosten- oder zeitintensiver die Arbeit wird. Aber trotzdem ist dieser Faktor von großer Relevanz. Er hat eine Effektstärke von 1,34. Das heißt, es ist mit der stärkste Faktor im Unterricht, und wenn man überlegt, dann ist das wirklich eine menschliche Beziehung, die sollten eigentlich ja zustande kommen im Unterricht.
Ja, also statt dieser kleineren Klassen, die gefordert werden, macht es mehr Sinn, sich auf diese Schüler-Lehrer-Beziehung zu konzentrieren. Kleinere Klassen, wenn man das dann, diese gewonnene Zeit natürlich dann darauf aufwenden würde, hätten dann natürlich
diese, auch genau, würde man die Zeit, die man dadurch gewonnen hat, darauf konzentrieren, um eine Beziehung aufzubauen, dann wäre wahrscheinlich die Effektstärke eine ganz andere. Fakt ist aber, in den Studien, die gemacht wurden, einfach nur die Klassen zu reduzieren, bei dem geleisteten Unterricht, die es gab sozusagen, hat einfach keine Wirkung gezeigt.
Der nächste Punkt, den ich hier auf der Liste habe, ist mehr Hausaufgaben in Grundschulen. Der Punkt dazu oder die Begründung ist, Übung macht den Meister.
Ja. Und auch da wurde geguckt, man hat alles gleich gelassen. Man hat eine Studie dann mit Hausaufgaben und die anderen irgendwie ohne. Und auch da hat sich gezeigt, es hat keine Wirkung.
Dabei muss man nochmal die Einschränkung machen, dass Hausaufgaben in höheren Klassenstufen eine stärkere Wirkung hatten. Aber gerade im Grundschulbereich hatten Hausaufgaben eigentlich fast gar keinen Effekt.
Naja, weil sie auch von vielen Faktoren irgendwie an sich abhängig sind. Also die Grundschüler sind selten in der Lage, ihre Hausaufgaben irgendwie selbstständig zu erledigen. Die brauchen mehr Input, die brauchen mehr Begleitung, die brauchen auch Leute, die sie daran erinnern, die zu machen, wenn sie noch nicht so weit sind. Das sind alles Sachen, die werden wahrscheinlich in der Oberstufe irgendwie nicht so intensiv gebraucht. Bei den Kleinen geht es noch darum, da ist so das sozioökonomische Umfeld irgendwie der Kinder noch irgendwie ausschlaggebend dazu, und das ja, spielt eine große Rolle.
Das heißt, was wäre die tatsächlich wirksamere Alternative statt Hausaufgaben?
Eine ganz klare kleine Portion, irgendwie ganz klar, ganz kurz, die Kinder selbstständig machen können. Also oft an den Schulen passiert es, am Ende der Stunde ist man nicht fertig, dann hups, ist der Rest, wo sie Hausaufgaben Das sind meistens Inhalte, die die Kinder gerade erst erlernt haben. Das heißt, sie sind zu Hause noch nicht in der Lage, sie selbstständig zu machen, müssen nochmal von den Eltern erklärt werden und so weiter und so fort. Davon muss man weg. Also man muss den Kindern wirklich Hausaufgaben, sollten dafür da wirklich als Übung irgendwie zu dienen, wirklich als zum,
Gezieltes Üben
ja,
sozusagen.
gezieltes Übung, klare Übung, kurze Übung und dann immer wieder Feedback dazu geben.
Und dann eher diese Übung, da verweise ich nochmal auf die TÜ-Folge, die wir gemacht haben, die Übung der Kinder dann auch eher in kleinen Portionen und dann über längere Zeiträume einfach strecken, damit das Ganze auch eher ins Langzeitgedächtnis übertragen wird.
Genau, und auch diese Aufgaben gemeinsam korrigieren, thematisieren, versprachlichen, damit die Kinder verstehen, was sie machen, damit sie, wenn sie es noch nicht drauf haben, das von den anderen, also Kindern, die sich gegenseitig Sachen erklären, ist es eigentlich das Beste, was man machen kann, weil dann weiß ich, die eine Gruppe, die es erklären kann, hat es auf jeden Fall verstanden. Und dann kommt das wirklich so langsam ins Langzeitgedächtnis und dann sind die Inhalte immer abrufbar. Also dann. Und es ist für die Kinder klar, dann was zu tun ist, da ist die Akzeptanz da, dass dieses Ding einfach da ist und es findet im Unterricht auch eine gewisse Wichtigkeit, weil es wird irgendwie nochmal nicht nur kontrolliert, sondern es wird gemeinsam besprochen und jeder kann sich einbringen und es wird auf Fehler eingegangen. Ich sage immer wieder, ich finde Fehler toll und dafür sind diese Hausaufgaben halt da, dass wir notfalls noch Fehler irgendwie finden und gucken. Und Fehler sind auch Zeugen, dass wir üben. Ohne Fehler, ja.
Der nächste Punkt, den ich habe, ist das Einschulungsalter. In einigen Diskussionen hört man ja, dass ein frühes Einschulungsalter sehr wichtig ist. Die Begründung dazu ist, dass wenn man früh anfängt, dann hat man ja auch mehr Zeit zum Lernen.
Ja, tatsächlich hat das auch gezeigt, irgendwie, dass es nicht am Alter liegt, sondern es geht um die Reife des Kindes. Also hat man den Kindern frühzeitig irgendwie Angebote gemacht? Haben sie eine gewisse Vorerfahrung? Wurden sie ans Lernen, also so spielerisch rangeführt? Hatten sie irgendwie die Möglichkeit, sich mit Themen irgendwie auseinanderzusetzen, die für Schule relevant sind? Dann können die Kinder frühzeitig dann eingeschult werden, aber bei manchen Kindern, da wird oft mittlerweile auch empfohlen, die einmal zurückzustufen, also dass sie ein Jahr in der Kita zum Beispiel verweilen, weil sie bei den Untersuchungen einfach noch nicht so weit sind. Und wenn man die Eltern spricht dann im Nachgang nach der Untersuchung und vielleicht diesen Hinweis mitgibt, dass es vielleicht irgendwie fürs Kind förderlich wäre, ein Jahr zu verweilen. Dann kommt oft, ja, das stimmt, ich habe auch, der ist ja auch beim Abendessen so unruhig. Ja, aber wenn das Kind schon zu Hause irgendwie es nicht schafft, wirklich so kleinere Aufgaben in Ruhe zu erledigen, dann wie soll es den ganzen Tag dann in der Schule sitzen? Also da ist die klare Empfehlung auch irgendwie nicht auf Alter zu gucken, sondern auf die Reife des Kindes.
Gut, schauen wir uns nochmal die öffentliche Begründung an. Da heißt es ja, man soll früh anfangen, dann hat man mehr Zeit zum Lernen. Statt dieser Zeit zum Lernen, was wäre eine wirksamere Alternative?
Na, eine wirksamere Alternative wäre dann, dass man klare Lernziele hat und transparent im Unterricht. Also Hattie sagt zum Beispiel, die Artikulation im Unterricht hat eine Effektstärke von 1,23. Artikulation ist damit gemeint, wie der Unterricht vonstatten geht, also in Etappen klar gezeigt. Also man hat wirklich eine klare Struktur in der Unterrichtsführung. Und dann gibt es noch klare Ziele, die dann den Kindern präsentiert werden, damit die Akzeptanz irgendwie da ist. Und auch da ist die Effektstärke von 0,54. Also es geht nicht darum, dass die Kinder irgendwie früher eingeschult werden, um die Zeit zu haben, sich daran zu gewöhnen, sondern auch da geht es darum, den Unterricht so zu gestalten, dass die Kinder in der Lage sind, das zu bewältigen.
Also es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei den Hausaufgaben. Qualität geht eigentlich vor den Faktor Zeit.
Ja, also Qualität vor Quantität in dem Falle.
Sehr häufig öffentlich diskutiert wird die Digitalisierung. Da gibt es ja auch den Digitalpakt Schule, der aufgelegt wurde. Was hat denn HATI rausgefunden zum Thema Digitalisierung? Die öffentliche Begründung dazu ist, mit Technik kann man moderne kann man modern und effektiv lernen.
Also zumindest in Brandenburg ist es ja so, dass mittlerweile die Digitalisierung voranschreitet. Zum Beispiel in meinem Umfeld, in den Schulen, die ich kenne, haben viele Schulen Smartboards, die Lehrer haben Tablets bekommen, die Kinder haben, zumindest die Schulen, haben mehrere Klassensets an Tablets ebenso. Und trotzdem hat HATI gezeigt, dass Digitalisierung an sich auch eine geringere Effektstärke hat. Also ob man irgendwie auf Papier schreibt oder am Tablet schreibt, zeigt keinen Unterschied.
Was wäre die tatsächlich wirksamere Alternative?
Na, die wirksamere Alternative wäre dann, dass man sich Strategien erarbeitet, dass man lernt, an Problemen ranzugehen.
Also da geht es dann weniger um das Medium, wie man Dinge bearbeitet, sondern da geht es eigentlich eher darum, dass man ja einfach eine Strategie entwickelt, also das Problem versteht und dann verschiedene Lösungsstrategien irgendwie mit den Kindern erarbeitet, wie man Probleme lösen kann.
Genau, also dass die Kinder nicht irgendwie, also dass wir nicht das Papier durch ein Tablet ersetzen, sondern dass wir gucken, okay, in welchem Falle können wir irgendwie sie sinnvoll nutzen. Und viel wichtiger finde ich noch irgendwie, dass man nicht nur die Sachen anschafft, sondern dass alle Beteiligten lernen, damit umzugehen. Also es ist halt schwierig, wenn viele Geräte angeschafft werden, aber keiner kann damit umgehen tatsächlich. Dann erschwert das auch den Unterricht. Also wenn ich als Lehrkraft vorne bin, Sachen bedienen muss, die ich nicht so gut kenne, die ich nicht so gut beherrsche, ist schon mal mein Stresslevel recht hoch. Dann funktioniert es halt nicht wie gewünscht. Und dann probiere ich mich vielleicht ein, zwei Mal aus und dann werde ich das ganz schnell wieder vergessen, weil ich verliere einfach wertvolle Zeit irgendwie vom Unterricht. Ich verliere die Kontrolle. Die Kinder werden dann lauter und unruhig. Und dementsprechend sollte man da eher auf Ausbildung und Fortbildung dann setzen.
Im Bereich
Digitalisierung. Also ja. Ich finde, in der Anschaffung hat sich viel getan. In der Weiterbildung zu wenig, wenn man sich in den Schulen umguckt. Passiert halt zu wenig. Also viele Smartboard werden einfach nur Beamer wurden einfach durch Smartboard ersetzt und ja. Das ist halt schade, wenn so ein Smartboard irgendwie nur als Bildschirm irgendwie benutzt werden.
Also geht es dir darum, wenn man, wie wir ja vorhin gesagt haben, Digitalisierung gemessen wird ja dann das Ganze, der Unterricht wird analog oder digital gemacht. Da ist der Unterschied relativ gering. Man müsste das Ganze Digitale also nochmal anders adaptieren, entsprechend dann didaktische Konzepte haben und auch gucken, welche Vorteile bringt dann ein Smartboard zum Beispiel. Also was kann ich damit anders machen als, sage ich mal, mit einer Kreidetafel oder mit einem Beamer und das dann entsprechend in dem Unterricht so einbinden, dass es dann auch gewinnbringend für die Kinder ist.
Und nicht nur das, also man kann sich überlegen, Digitalisierung ist an sich irgendwie nicht per se schlecht, es ist aber nicht per se gut, wenn man Papier damit ersetzt. Förderlich ist es, wenn die Kinder lernen, okay, wenn ich ein Problem X, da kann ich mir irgendwie die Hilfe holen. Ich kann mir als Lehrkraft damit selber helfen, zum Beispiel indem ich Sachen aufnehme, die die Kinder irgendwie unendlich oft hören können, um das selbst irgendwie zu üben. Man kann, ich habe in der Corona-Zeit auch angefangen, so kleine Videos zu drehen und online zu stellen für die Kinder, zum Beispiel zur Uhr oder irgendwie, wie man Rechenverfahren irgendwie übt und so weiter. So kleinschrittige Sachen. Sachen, die ich ansonsten im Unterricht irgendwie in einer Stunde so oft erklären müsste, damit es alle drauf haben. Und mit dem iPad haben alle einen QR-Code, die scannen sich das ein, schauen sich das an, so oft sie wollen, bis sie es irgendwie drauf haben. Und ich kann mich in einzelnen Fällen noch irgendwie um manche Kinder kümmern, aber ansonsten bin ich nicht diejenige, die das nochmal so kleinschrittig irgendwie den Kindern erklärt. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese Geräte einzusetzen, aber nur um Papier zu ersetzen, wäre halt zu schade.
Ein weitere häufig diskutierte Lösung sind die offenen Unterrichtsformen. In dem Falle hat Hatti die Freiarbeit ohne Struktur untersucht. Die öffentliche Begründung dazu ist, die Kinder arbeiten selbstständig und die Eigenverantwortung der Kinder wird gestärkt.
Genau, und dabei hat er festgestellt, dass ein offenes Klassenzimmer eine Effektstärke von 0,02 hat. Also man hat wieder irgendwie Frontalunterricht und offen verglichen. Wie gesagt, wir haben am Anfang schon mal besprochen, der Unterricht ist gleich geblieben und nur die Kinder hatten einfach mehr Möglichkeiten aufzustehen und so weiter und so fort. Und dann hat man gemerkt, dass es einfach kein Plus gab, also es hat keinen Mehrwert für die Kinder. Und das sieht man oft an Schulen. Man hat mittlerweile in vielen Klassen Gruppentische zum Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel. Dann denkt man, man hat den Unterricht geöffnet und tatsächlich, wenn die Lehrkräfte sich mal selbst evaluieren, werden sie an dem Unterricht selbst nichts geändert haben, also an der Art und Weise, wie sie unterrichten. Und dann deswegen kommt so ein Ergebnis von 0,02 zustande. So ein offenes Zimmer quasi hat nichts, also bringt nichts, wenn die Lehrkraft die Art und Weise zu unterrichten nicht ändert.
Bei diesem offenen Unterricht profitieren ja dann häufig auch eher die leistungsstärkeren Kinder. Leistungsschwächere Kinder brauchen aber mehr Struktur, um für sich selber dann auch entsprechend Leistung zu bringen. Was wäre denn die tatsächlich wirksame Alternative nach Hatti?
Die Kinder brauchen klare Strukturen, wo sie das Gefühl haben, wirklich auch selbstwirksam zu sein. Das ist halt der Punkt. Nur frontal zu unterrichten mit so klaren Strukturen, so erledigen, korrigieren und so weiter und so fort, funktioniert halt nicht, weil die Kinder nicht das Gefühl haben, irgendwie selbstwirksam zu sein. Wenn man den Klassenraum öffnet, dann soll man ein Konzept dahinter haben, wie der Unterricht irgendwie vonstatten geht. Und es geht nicht darum, dass die Kinder nur noch machen, was sie wollen, wann sie wollen und ob sie wollen, sondern dass sie einen klaren Plan haben und dass konkret am Ende einer bestimmten Zeit abgerechnet wird. Was ist geschafft worden? Was ist nicht geschafft worden? Warum ist es nicht geschafft worden? Warum ist der Rest geschafft worden? Was hast du anders gemacht als die anderen, die es vielleicht nicht geschafft haben? Um positive Merkmale irgendwie zu schaffen. Und dann wird evaluiert, was kann man noch besser machen, was sollte geschafft werden, wo wird noch Hilfe gebraucht und so weiter und so fort.
Also es gibt da auch wieder eine klare Erwartungshaltung, was muss erledigt werden. Genau. Die Kinder haben dann die entsprechende Freiheit innerhalb der vorgegebenen Zeit, das in jeglicher Reihenfolge zu machen, wie sie möchten. Die Selbststeuerung kommt dann durch die Differenzierung zustande. Das heißt, sie können dann aussuchen, welche Schwierigkeiten sie dann teilweise wählen und haben aber einen klaren Endpunkt, wann Aufgaben entsprechend fertig sein sollen.
Genau, und dann wird die Wissen mit der Gewissheit, dass sie am Ende abgerechnet werden, sozusagen. Und dann müssen sie erklären, was sie geschafft haben und was sie nicht geschafft haben und warum sie es, also die müssen wirklich die Arbeitsweisen reflektieren und wenn sie es wirklich gut können, können sie gut reflektieren, dass sie irgendwie das gerade nicht geschafft haben, aus welchem Grund sie es nicht geschafft haben und dann geht es darum, Strategien zu erarbeiten und zu erläutern mit den Kindern, dass sie das in Zukunft vermeiden. Also, dass wenn sie merken, okay, der Grund, warum ich es gerade nicht geschafft habe, ich konnte mich nicht konzentrieren, weil ich neben einer Freundin gesessen habe. Ja, was ist denn die Strategie? Also, möchtest du das weiter so fortführen? Weil das wird immer wieder. Was hättest du anders machen können? Woran musst du beim nächsten Mal denken? Und dann kommen die Kinder auch drauf zu sagen, okay, das nächste Mal muss ich mich einfach umsetzen. Wenn ich merke, es wird nichts, dann setze ich mich um. Für kurze Zeit, für die Stunde, bis zu Ende dieser Stunde, bis Ende des Tages. Freie Platzwahl, freie Entscheidung. Aber die Entscheidungen müssen getroffen werden. Und am besten nicht von mir als Lehrkraft, sondern ich gehe immer wieder hin und ich frage, ob sie es heute schaffen werden, ob sie Hilfe brauchen, um es zu schaffen. Und also ich setze Impulse, ich erläutere nochmal meine Erwartungen, aber die Entscheidung treffen die Kinder und wenn es nicht klappt am Ende, müssen wir darüber reden.
Den letzten Punkt, den wir haben, ist das Teamteaching. Teamteaching heißt 2 Klassenlehrkräfte in der Klasse. Die öffentliche Begründung dafür ist doppelte Lehrkraft, doppelte Förderung. Also je mehr Lehrkräfte ich habe, umso mehr Kinder kann ich fördern. Auch da hat Hattie herausgefunden, dass die Wirksamkeit relativ gering ist.
Ja, weil 2 Leute im Klassenraum zu haben, heißt es nicht unbedingt, dass die Hilfe irgendwie da ankommt, wo sie gebraucht wird. Und für die Kinder ist es nach wie vor wichtig, eine direkte Instruktion zu bekommen und regelmäßiges Feedback zu erhalten. Also die müssen, es geht nicht nur darum zu erklären, sondern es müssen halt diese Feedbackgespräche irgendwie stattfinden. Und die bleiben leider im Unterricht oft aus.
Also es ist ein bisschen so ähnlich wie bei den Klassengrößen. Wenn man jetzt da so einen Lehrer-Schüler-Schlüssel errechnen würde, es bringt eigentlich auch nicht viel, 2 Klassenlehrkräfte zu haben, wenn der
Unterricht gleich bleibt, ja. Ist es ja irrelevant. Wenn die Lehrkraft davor allein keine Feedback-Kultur irgendwie etabliert hat, dann wird die 2. kommen. Und wenn sie auch keine hat und keine etabliert, dann wird die Wirkung vom Team-Teaching irgendwie einfach sehr gering sein. Wenn man aber als Team tatsächlich arbeitet und sich die Kinder ganz genau anguckt und das Ganze so differenziert rangeht, mit der Etablierung irgendwie von Feedbackgesprächen für jedes Kind in regelmäßigen Abständen so etablieren kann, dann wird sich wahrscheinlich die Effektstärke auch ändern. Logischerweise.
Dann lass uns doch mal gucken. Wir haben jetzt uns verschiedene Sachen angeguckt, die ja relativ häufig öffentlich diskutiert werden. Wie würde dann ein Maßnahmenplan für mehr Wirksamkeit im Grundschulunterricht aussehen?
Na, tatsächlich muss man an Schulen eine Feedbackkultur etablieren, also in dem Unterricht selbst, damit die Kinder lernen, über das Gelernte zu sprechen, über das Arbeitsverhalten zu sprechen, dass sie lernen, irgendwie zu reflektieren und Lösungsstrategien zu erarbeiten, wie sie das irgendwie besser machen können, dass sie wirklich nicht nur über ihre Fehler irgendwie sprechen oder reduziert werden auf ihre Fehler, sondern dass vielmehr ist dieses Erarbeiten von Strategien, wie kann ich mein Lernen, mein Lernverhalten, mein Lernerfolg irgendwie am besten sichern. Und das fehlt an vielen Ecken. Und da muss man wirklich überlegen, wie der Unterricht selbst gestaltet werden kann. Im Cura-Modell ist es so, dass jede Stunde irgendwie mit einem Kreis beginnt und mit einem Kreis endet. Und das bringt einfach viel, was diese Forderung irgendwie nahe kommt. Und tatsächlich, je mehr und konsequenter die Kinder darüber nachdenken, umso besser werden dann die Antworten. Umso besser sind sie in der Lage, das Verhalten anzupassen.
Jetzt ist Feedback ja so ein Schlagwort, aber da steckt ja relativ viel drin von diesen positiven Dingen, die wir bei Hattie eigentlich schon gemerkt haben. Also erstmal muss dem Kind natürlich klar sein, was wird von mir gefordert, ansonsten kann ich entsprechend auch kein Feedback geben.
Genau, es muss klare Ziele geben, klare Erwartungen, ein Horizont irgendwie, was für die Kinder abrechenbar ist. Also wenn ich sage, hier ist eine Stationsarbeit, tobt euch aus, Dann ist den Kindern überhaupt nicht klar, okay, da sind irgendwie 20 Blätter, was soll ich davon machen, wie viel, wie schnell, wie viel Zeit habe ich. Diese Parameter, die müssen halt festgelegt worden sein, und zwar alle zusammen. Also nicht irgendwie ich als Lehrkraft erwarte dies und das, sondern okay, wie wollen wir rangehen, was ist irgendwie zu schaffen, wie viel Zeit haben wir, welches Verhalten wird dann erwartet, was brauchen wir, welche Inhalte sind wichtig, was müssen wir als Inhalte irgendwie drauf haben, um diese Aufgaben lösen zu können. So, und wenn ich frage, okay, ich hatte letzte Woche die Subtraktion, schreckliche Subtraktion in Zeilenraum bis 1000, und dann sind wir das durchgegangen, ich habe die Kinder gefragt, okay, welche Inhalte sind, was müssen wir denn beherrschen, um die schriftliche Subtraktion bis 1000 lösen zu können. Und dann waren die Kinder in der Lage, dann zu sagen, nach einer Woche, eine Woche nach den Sommerferien zu sagen, die müssen tatsächlich nur bis 10 subtrahieren können. So, und das ist für viele zu erreichen gewesen, erstmal. Also dieser Punkt, wenn man ohne Übergang irgendwie arbeitet, dann war das für alle irgendwie klar, dieses Ziel, diese Anforderungen kann ich irgendwie schaffen.
Das beinhaltet ja dann diese Selbstreflexion, ne? Also genau. Dass man erstmal weiß, okay, das ist das Ziel, und sich dann... Weil
Hattie sagt auch irgendwie zu wissen, also diese Selbsteinschätzung, die ist ja enorm wichtig. Die ist zum Beispiel Einschätzung durch die Lehrperson, gut 1,42, aber die Beurteilung des eigenen Leistungsniveaus zum Beispiel 1,26. Das heißt, wenn die Kinder in der Lage sind, zu wissen, okay, wo stehe ich und ist diese Aufgabe irgendwie zu leisten, dann gehen sie schon auch motiviert ran. Und das ist auch so ein Faktor, was hat die untersucht hat. Und Motivation ist der Schlüssel.
Und das heißt, wenn wir jetzt das als Maßnahmen, als erste Maßnahmen, Plan, Punkt sozusagen nehmen wollen, wäre jetzt unser Plädoyer, statt zum Beispiel kleinere Klassen oder mehr Hausaufgaben, sollte die Forderung sein, mehr Feedback-Kultur, systematisches Feedback im Unterricht etablieren. Der zweite Punkt, den wir haben, unsere zweite Forderung in diesem Maßnahmenplan, ist die Lehrer-Schüler-Beziehung aktiv stärken.
Ja, starke Beziehungen fördern Motivation und Lernleistung, Leistungsbereitschaft. Also je näher ich dran bin, ohne zu tadeln, ohne Ende, sondern wirklich auch eine positive Feedback-Kultur pflege und so weiter und so fort, je besser meine Beziehung zu den Kindern, mit den Kindern, umso bereit sind sie irgendwie zu leisten. Das ist Fakt. Die wollen einen, also da kann man drüber streiten, aber die wollen einen nicht enttäuschen, die wollen einen nicht ärgern. Und so oder so kämpfen sie um Aufmerksamkeit. Also, und es gibt positive und negative Aufmerksamkeit. Und dann bin ich eher der Typ, der sagt, okay, ich möchte diese positive Aufmerksamkeit fördern, um das Negative dann zu vermeiden. Und dann arbeite ich dran. Ist ja nicht so, dass ich alle lobe und damit alle glücklich und zufrieden sind, aber ich versuche, positives Verhalten irgendwie zu loben, um das Negative irgendwie um negative Sachen zu vermeiden oder dass sie dann vermieden werden. Dass die Kinder merken, okay, wenn ich werde ignoriert, wenn ich den Blödsinn mache, aber der gerade ordentlich sitzt, wird gerade gelobt, dann bin ich eher geneigt, dann um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich gerade brauche, und dann werde ich mich fügen.
Da zählen dann auch solche Sachen rein wie Rituale für Wertschätzung, ne? Also was du auch meintest, dass du jedes Kind zum Beispiel jeden Tag persönlich begrüßt, wenn es in den Klassenraum reinkommt. Manche machen ja auch diese Stärkenrunden oder diese warmen Duschen, wo man dann auch so positive Dinge sagt und die Kinder bestärkt.
Genau, auch mit dem Klassenrat. Also ich habe freitags immer in der letzten Stunde auch den Kreis irgendwie, und dann dürfen sich die Kinder selbst loben. Was ist mir diese Woche gut gelungen? irgendwie, und was nehme ich mir nächste Woche vor? So, und manchen Kindern fällt es schwer, irgendwie sich selbst zu loben, weil sie es gewohnt sind, in der Schule eher schlechter zu sein oder eher ermahnt zu werden. Also dann ist es halt schwierig, wenn man es als Kind gewohnt ist, eher Ärger zu bekommen, sich dann für irgendwas zu loben. Und ich hatte ein schönes Erlebnis diese Woche. Ein Kind hat nichts gefunden, was er gut gemacht hat. Und ein anderes Kind hat gesagt, ja, aber ich kann mich erinnern, dein Ziel für diese Woche war, dass du dich konzentrierst. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und dann meinte das eine Kind, und ich habe gehört, wie du mit dir selbst gesprochen hast und gesagt, du sollst dich konzentrieren. Ja. Das hast du gut gemacht. Und dann dachte ich, okay, das Kind hat das gehört. Ich habe das so nicht mitbekommen. Und tatsächlich ist es schön, dass die Kinder unter sich schon sich merken, okay, der eine hat sich das vorgenommen. Und dann haben sie so kleine Szenen quasi beobachtet und sie auch ausgesprochen, um dem Kind zu helfen und ihm zu beweisen, dass er auch was Gutes gemacht hat.
Also man guckt, oder die Kinder gucken dann auch so ein bisschen untereinander und passen so ein bisschen auf sich auf und beobachten sich, wie macht der andere das?
Genau, deswegen lobe ich auch positives Verhalten. Mhm. Also viele Lehrkräfte haben die Tendenz, irgendwie immer das Negative in den Fokus zu stellen. So, der eine hat seinen Platz nicht schnell genug aufgeräumt oder hat irgendwie nicht schön genug geschrieben oder was auch immer. Und ich versuche immer irgendwie positive Beispiele irgendwie zu nehmen. Also zum Beispiel, ich habe letztens ein Matheheft zurückgegeben und die Kinder hatten sich, also das Ziel war wirklich die schönste Schrift aller Zeiten, wollte ich haben. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben und ich habe einzelne Kinder extra rausgenommen. Ich habe vorher gefragt, ob ich das Heft vorzeigen kann als positives Beispiel, und ich habe den Kindern, die es nicht ganz so perfekt geschafft hatten, habe ich dann auch gesagt, mach mal da einen Ausflug. Und meistens versuche ich auch Kinder zu nehmen, die als Beispiel zu nehmen, die so schüchtern sind, die nicht so, die sich eher verstecken, oder dass sie vielleicht Kinder sind, die sonst Probleme haben in der Leistung und sowas. Und eine einfache, also eine schöne Schrift irgendwie kann man schaffen. Und deswegen habe ich vielen Kindern gesagt, geh mal da zu dem Mädchen, mach mal einen kleinen Ausflug, geh mal schauen, wie schön das gerade ist, um da auch irgendwie an meiner Beziehung wiederum zu arbeiten. Und
also kann man da auch nochmal Kinder so ein bisschen bestärken. Ja, man sieht, da sind zwei Kinder, die das ähnlich gut machen. Dann nimmt man eventuell das Kind, was eher schüchtern ist oder eher weniger jetzt auf dem Mittelpunkt steht. Genau. Durch
Genau. Und dann merken viele drumherum, okay, es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man ein positives Beispiel ist. Also das ist wirklich so, wenn ich sage, ich lobe X, weil er gerade seinen Platz so schön aufgeräumt hat. Und ich sehe aber bei dem einen, der wartet zwar schon, hat auch seine Brezelarme und schaut mich an. Ich könnte sagen, aber Kind Y, schön, dass du mich anguckst, aber dein Platz ist halt noch nicht so weit. Dann sage ich lieber zu Kind X, und ich sehe Kind X, es hat seinen Platz aufgeräumt. Alle Hefte sind weggeräumt. Dann kannst du schnell sehen, wie das Kind XY irgendwie schon anfängt, alles wegzuräumen. Das geht flott.
Der dritte Punkt, den wir haben, ist Klarheit und Struktur im Unterricht zu verankern.
Ich habe eine neue Klasse übernommen, eine vierte Klasse. Wenn sie morgens reinkommen, ist an der Tafel immer, also wir haben so eine Art offenen Unterricht, 15 Minuten vor Beginn. Und wenn sie reinkommen, ist immer klar, erstmal wird begrüßt und dann wird gearbeitet. Wer in den Raum reinkommt, muss arbeiten. Es geht nicht darum, irgendwie, dass wir kurz eine Runde quatschen. Die Regeln sind klar, wer reinkommt, muss arbeiten. Wer lieber draußen warten möchte und mit seinen Freunden spielt, Hauptsache, der ist pünktlich. Aber die dürfen dann draußen bleiben. Bei mir ist dann Arbeit und Arbeitsatmosphäre. Dann sehen Sie an der Tafel, was zu tun ist in diesen 15 Minuten, was denen zur Auswahl steht. Momentan arbeiten wir verstärkt an dem Grundwortschatz, und dafür haben Sie so kleine Whiteboard-Tafel. Dazu kann ich noch auf die Folge mit den Whiteboard-Tafel verweisen. Wir haben kleine Kärtchen gebastelt, und die liegen halt bereit und die Kinder nehmen sich. Das heißt, die arbeiten täglich für 5 bis 10 Minuten an dem Grundwortschatz.
Genau, bei Klarheit und Struktur im Unterricht verankern hatten wir dann nochmal diese Stichpunkte reingemacht. diese sichtbaren Lernziele.
Genau, das, da wollte ich auch hinaus. Also wichtig ist, dass die Kinder immer wissen, was zu tun ist. Dass sie wissen, also jetzt zum Beispiel jetzt mit dem Einstieg in den Tag quasi bei mir mit der Tafel. Und dann ist es so, dass an den Tafeln dann im Laufe des Tages weitere Aufgaben dann kommen, dass der Plan irgendwie, der Fahrplan für die Stunde klar ist, was zu tun ist, welche Erwartungen habe ich, welches Verhalten erwarte ich und was ist das Ziel am Ende. So, und das, die Ziele sind irgendwie vielfältig. Also es kann fachbezogene Ziele sein, kann aber auch Personalkompetenz irgendwie sein. Das werde ich nächste Woche haben. Ich habe eine neue vierte Klasse übernommen. Die sind es nicht gewohnt, offen zu arbeiten. Ich bin es nicht gewohnt, frontal zu unterrichten. Wir müssen einen Mittelweg finden. Die sind aber sehr dankbar und nehmen vieles gut an. Nächste Woche werde ich eine Station, Wiederholung, Mathe, Klasse 3, und das mache ich an Station. Und mein Fokus wird nicht sein, dass wir die also ich lege nicht die Inhalte in den Fokus, sondern die Personalkompetenz dann in den Fokus. Und mir geht es darum, dass sie an Station arbeiten können, dass wir es lernen.
Genau,
da sind die Ziele nicht, da wird mein Ziel nicht sein, ich schaffe irgendwie die 3 Seiten, sondern das Ziel wird sein, ich halte mich an den Regeln.
Genau, in dem Punkt hatten wir dann noch diese regelmäßigen Zwischenstopps, das heißt, man guckt immer, wo stehe ich gerade, wie viel Zeit habe ich noch, also dass man so ein bisschen den Überblick behält. Und wir hatten nochmal die Differenzierung mit reingenommen.
Ja gut, die Differenzierung sollte eigentlich der Normalzustand sein. Also wenn ein Kind irgendwie überfordert ist, wird es nicht mitarbeiten. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch stören und Blödsinn machen. Das ist sehr frustriert. Da funktioniert gar nichts. Zudem haben die Kinder ein Recht auf Differenzierung. Somit, wenn man sich... zum Beispiel, ich weiß nicht mal, in welcher Podcast-Folge wir das hatten. Ich glaube, Leistungsbewertung.
Kann sein, ja.
Genau, und da ist es in den Rahmenlehrplänen und die Gesetzen und Grundschulverordnung schon verankert, dass die Kinder irgendwie differenziert unterrichtet werden sollten. Sollte also. Und da ist es auch, vielleicht machen wir demnächst eine Folge dazu, wie Differenzierung tatsächlich aussehen kann, weil viele Lehrkräfte sagen, oh, differenziert, wie viel denn noch? Und tatsächlich... gibt es viele Wege, um zu differenzieren. Das geht nicht immer darum, dass man ein Arbeitsblatt irgendwie in 3 Exemplaren gestalten muss, damit man es differenziert hat.
Ja, also Differenzierung kenne ich oft jetzt als Elternteil natürlich, dann, dass das Kind die Wahl hat, ob es die Nussknacker-Aufgabe als Hausaufgabe noch mitmacht oder nicht. Die ist dann optional für die Kinder, die wollen. Die vierte Maßnahme wäre dann, metakognitive Strategien von Anfang an zu fördern.
Na, wir hatten ja letzte Woche diese 10 Haltungen, die man für den Unterricht haben sollte. Und da haben wir auch schon besprochen, man sollte über das Lernen sprechen und nicht über das Lehren. Und dann ist es genauso wichtig, dass die Kinder lernen, über das Lernen zu sprechen, dass sie nicht nur, also ich hatte manchmal immer das Gefühl, manche Kinder sitzen da wie kleine Vöglein irgendwie, haben den Schnabel offen und erwarten, dass alles irgendwie reinkommt und dass sie nur noch schlucken müssen, und so ist es nicht. Also die Kinder müssen irgendwie die Verantwortung fürs Lernen übernehmen und wirklich das für sich einfordern und gucken irgendwie, dass das fest in den Unterricht verankert ist, dass die Kinder selbstwirksam werden und Strategien erarbeiten, wie sie lernen können. Weil das ist irgendwie zielführend und ist dann für die Oberstufe danach später irgendwie von großer Relevanz. Wenn die Kinder es nicht gelernt haben, wird es schwierig.
Das heißt, da haben wir so eine Sache mit drin, die Kinder müssen das Lernen planen, ausführen, selber kontrollieren. Also auch diese Selbstkontrolle ist dabei wichtig, das Ganze reflektieren.
Lösungsstrategien erarbeiten.
Genau.
Also nicht nur auf Fehler und Ergebnisse gucken, sondern okay, es ist ein Fehler. wie hätten wir diesen Fehler vermeiden können? Also zum Beispiel in Rechtschreibung besprechen wir immer diese Strategien, klatschen, groß und klein, ableiten, verlängern. Und dann sage ich den Kindern, okay, welche Strategie wäre hier bei dem Wort irgendwie sinnvoll gewesen? Was könnte man machen, wenn man dieses Wort irgendwie schreiben muss? Woran muss man denken? Oder in dem Arbeitsverhalten, wie gesagt, das eigene Verhalten reflektieren, um das besser zu machen.
Und dabei wären oder würden ja dann wahrscheinlich auch diese offenen Aufgaben, zum Beispiel in Mathematik, helfen, ne? Wo es eigentlich gar nicht die richtige oder falsche Lösung gibt, sondern wo die Kinder einfach Annahmen treffen müssen.
Die Fermi-Aufgaben, meinst du, genau. Die liebe ich. Fermi-Aufgaben, genau, die Kinder müssen Annahmen treffen, also zum Beispiel reicht ein Meter Zahnpasta pro Person im Monat, finde ich super. Ja, die müssen Annahmen treffen, die müssen darüber diskutieren. Ich habe mal Schüler irgendwie Audiodateien aufnehmen lassen und zu Hause später zugehört. Das ist grandios, welche Überlegungen die dann haben. Es ist auch von Relevanz, weil das Teilkompetenzen sind, die wir bei den Kindern ausprägen müssen. Dieses Modellieren, die müssen wirklich Annahmen treffen und gemeinsam überlegen, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und dann, oder es gibt auch zum Beispiel Bilder, weiß ich nicht, Gebäude und Kind nebeneinander und man muss ohne Größenangaben und man muss ungefähr evaluieren, ja, wie groß der Mensch dann ist sozusagen. Auch da muss man Annahmen treffen. Da sind auch mehr Kompetenzen irgendwie nötig, weil man wirklich erstmal grob wissen müsste, wie hoch entweder so ein Gebäude ist oder wie hoch so ein Mensch ist. Und trotzdem muss man Annahmen treffen. Ist es ein Kind? Ist es eine erwachsene Person? Die Kinder, es gibt dann kein richtig oder falsch. Es gibt nur grob irgendwie, wenn jemand rauskommt und der Mensch ist 3 Meter, dann kann was nicht hinhauen. Aber ansonsten müssen die Kinder hauptsächlich irgendwie modellieren, argumentieren, kommunizieren. Die müssen überlegen, okay, warum habe ich das so bestimmt? Welche Annahmen habe ich getroffen? Hat das einen Sinn, ja oder nein? Und dann müssen sie argumentieren, irgendwie, warum sie das wie gerechnet haben. Das Ergebnis am Ende ist meistens dann zweitrangig.
Als fünfte und letzte Maßnahme haben wir noch die Professionalisierung der Lehrkräfte gezielt fördern. Wobei, Professionalisierung, aber da würde ich zusätzlich eigentlich noch mit dazu nehmen, den Lehrkräften auch die Zeit geben, untereinander oder miteinander auch zu diskutieren und sich auszutauschen.
Genau. An der Stelle würde ich ein Buch empfehlen wollen, Der tanzende Direktor oder tanzende Direktor. Ich finde das Buch super. Ich finde das, und da wird beschrieben, wie es in Neuseeland irgendwie dann abläuft. Und tatsächlich gibt es da irgendwie, ja, Fortbilder, die an Schulen gehen, den Unterricht quasi mitverfolgen, über eine ganze Woche zum Beispiel, mit dabei sind, Videoaufnahmen von dem Unterricht machen und die Lehrkräfte und Fortbilder schauen sich das im Nachgang irgendwie zusammen an.
Also so ein Coaching praktisch, ja, für die Lehrkräfte.
Genau, ja, genau, aber und dann wird nochmal geguckt, wo die Schwachstellen in Anführungszeichen, weil das positiv irgendwie sein soll. Es geht darum, wirklich die Unterrichtsqualität stetig zu verbessern und das wird irgendwie, und wenn man sich selbst anguckt, dann sieht man viele, viele Sachen, die man verbessern kann. Und dann finden dann im Laufe der Woche immer wieder Gespräche statt. Und dann werden dann Schwerpunkte festgelegt. Und in ein paar Monaten kommt dann die Person wieder. Und dann wird nochmal geguckt, irgendwie hat sich das irgendwie verbessert, ja oder nein. Und sowas bräuchten wir irgendwie auch bei uns tatsächlich. Also sei es innerhalb vom Kollegium, dass man irgendwie gegenseitig hospitiert. Die Kollegen haben Respekt irgendwie. Es ist auch schwierig, dann ins Gespräch zu gehen mit den Kollegen und zu sagen, ich würde das vielleicht so machen oder guck mal, da würde ich das vielleicht anders machen. Also viele Kollegen gehen hin, schauen sich das an, nehmen für sich Sachen manchmal mit. Aber es wird kein Feedback irgendwie gegeben tatsächlich und das ist halt schade. Also die letzten Hospitationen, die meisten Kollegen haben werden, werden aus dem Studium wahrscheinlich sein, Referendariat und Co. Und danach ist es ein bisschen mau, weil einfach die Zeit nicht da ist meistens.
Also würde es eigentlich schon helfen, wenn man bei Kollegen hospitiert, die bei einem hospitieren und man dann gegenseitig drüber spricht, wie wirken bestimmte Dinge auf einen. Also wo man dann sagt, okay, da habe ich das Gefühl, da wirkst du irgendwie, weiß ich nicht, zurückhaltend, da könntest du ein bisschen mehr aus dir rausgehen oder lauter reden oder mehr rumlaufen.
Weniger reden. Mehr positiv Feedback irgendwie rausgeben. Also so gucken, wo sind die Schwachstellen oder sich die Kinder angucken und sagen, okay, warum ist Kind X unruhig geworden?
Im Endeffekt, ich glaube, es geht auch gar nicht unbedingt darum, dass man, also angenommen, man hat jetzt eine Kollegin, mit der man sich gut versteht. Weil sowas selber zu etablieren,
ist halt schwierig. Und ich wurde schon mehrfach gefragt, ob ich irgendwie das im Kollegium auch in Sachen Kommunikation zum Beispiel machen würde, dass ich da irgendwie unterstütze. Und das ist aber schwierig, weil im Grunde bin ich auch nur eine normale Lehrkraft. Also ich bin nicht in der Position, den Leuten sagen zu können, mach lieber so oder anders. Wenn die Kollegen auf mich zukommen und Fragen haben, beantworte ich alles Mögliche. Aber von mir aus zu sagen oder in Auftrag der Schulleitung zu sagen, ich würde das so empfehlen, das finde ich halt schwierig und gibt der Person eine Position im Kollegium, die vielleicht nicht irgendwie so wünschenswert ist, finde ich.
Naja, die Idee, die ich ja hatte, wäre, dass man sich einfach einen Kollegen, Kollegin raussucht, mit der man sich gut versteht. Und einfach mal gegenseitig den Unterricht anguckt. Also jeder hospitiert beim anderen. Und danach einfach nur über den Unterricht redet. Und erstmal gar nicht bewertet, sondern einfach bestimmte Dinge fragt. Warum machst du das so? Warum machst du das so? Und über dieses Gespräch lernt man seinen eigenen Unterricht vielleicht nochmal anders kennen.
Ja, und ich glaube aber, viele Kollegen sind da ängstlich. Also viele haben... Ich weiß nicht, man hat als Lehrkraft, oder zumindest das habe ich auch manchmal, man ist einfach nicht genug. Und dann das anderen Personen zu präsentieren, ist, glaube ich, für viele Kollegen tatsächlich auch schwierig. Und da gehört es in einem Kollegium viel Vertrauen, dass man sich so öffnet, dass man zulässt, dass jemand außerhalb von der Schulleitung irgendwie dann zu uns in den Unterricht kommen, sich das anguckt und dass man darüber redet und antwortet. Ich hatte mal Besuch vom Studienseminar einer ganzen Gruppe irgendwie, 10 Personen, die saßen, da kommt man sich schon komisch vor, wenn 10 Leute hinten sitzen, danach geht man in den Raum, beantwortet lauter Fragen, die sie irgendwie festgestellt haben. Auch das ist irgendwie schwierig, weil dann für mich war es ein schönes Erlebnis. Es war trotzdem stressig irgendwie. Für die Kinder war es ein bisschen komisch. Ich glaube, im Kollegium ist sowas aber trotzdem nicht so gut angekommen, weil man hat wieder so eine Sonderposition, die nicht so erwünscht wird.
Ja, aber ich glaube, wenn man das selbst organisiert und wirklich mit Kollegen oder Kolleginnen macht, mit denen man sich gut versteht, und wo man im Kollegium, wie wir immer sagen, einfach klein anfangen, einfach erstmal machen einfach und machen. Gucken und dann, ob sich das dann ausweitet oder nicht.
Ich war letztens bei einer Diskussion, beziehungsweise ich war online zugeschaltet von Herrn Pechstein und der hat auch zum Schluss gesagt, weniger Fragen, mehr machen, zuerst machen, danach fragen. Auch sein Schlusswort sozusagen und genauso hat er recht. Und das sollte man wirklich, man traut sich einfach zu wenig. Erstmal machen, gucken und danach fragen. Und wenn man was gemacht hat und es läuft, dann wird keiner irgendwie groß hinterfragen. Im schlimmsten Fall muss man Sachen erklären, damit andere das auch etablieren können. Also machen und dann fragen.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung, tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.